Menschen in der Zeit. Harald Zurhausen, Nobelpreisträger in Medizin. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Vor 2 Jahren wurde der Krebsforscher aus Heidelberg, Harald Zurhausen, heute 75 Jahre alt, mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Der Tumor-Virologe erhielt diese höchste Auszeichnung für sein Lebenswerk. Er trat den Beweis an, dass Krebs auch durch Viren ausgelöst werden kann. Ein medizinisches Dogma war damit gebrochen. In dem vor 2 Tagen aufgenommenen Gespräch nimmt Harald Zurhausen auch auf eine Frage Bezug, die sich in diesen Tagen förmlich aufdrängt, auf den sogenannten EHEC-Erreger, über dessen Herkunft noch keine Gewissheit herrscht, wohl aber zahlreiche Spekulationen kreisen. Können Sie dazu gleich einige kurze Worte sagen, Herr Professor?
Der Erreger selbst ist anscheinend auf eine Rekombination von spezifischen Bakteriengenen zurückzuführen, die in der Natur leider auch immer wieder einmal stattfinden. Also hier hat sich ein sehr virulenter Erregertyp herausgebildet. Wesentlich ist natürlich, die Ursachen der Infektionen festzustellen. Wir haben ja in Deutschland hier ein besonderes Problem damit zurzeit und zu sehen, dass wir möglichst die Quelle auch bekämpfen können, aus der diese Infektionen stammen. Es sind zu viele Spekulationen hier rumgerankt worden. Es fehlen noch eigentlich die wirklich stichhaltigen Ergebnisse dazu. Also es ist sicher eine wesentliche Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes, hier mit Nachdruck weiter nachzuforschen.
Herr Professor Dr. Zurhausen, Sie sind mit dem Nobelpreis für Medizin in Stockholm ausgezeichnet worden. Sie haben erkannt, dass der Gebärmutterhalskrebs auch durch Virusinfektionen ausgelöst werden kann. Ihre Forschung hat es ermöglicht, einen Impfstoff gegen eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen, eben den Gebärmutterhalskrebs, zu entwickeln. Dieser Impfstoff wird seit etwa 5 Jahren angewandt. Bis dahin war es ein langer Weg. Ist es möglich, heute schon annähernd zu schätzen, wie viele Menschenleben durch ihre Entdeckung gerettet werden konnten?
Also sagen wir so, wir wissen heute, dass praktisch alle Gebärmutterhalskrebse durch Papillomviren verursacht werden. Praktisch 100% sind positiv für diese Viren. Und durch den Impfstoff werden derzeit etwa 70% der hochgradigen Vorstufen des Gebärmutterhalskrebses verhütet. Und wir gehen davon aus, weil die Zeitspanne noch nicht lang genug ist, um das bewerten zu können, dass ein ähnlicher Prozentsatz an Krebs auch verhütet wird. In der Zukunft werden sicherlich Impfstoffe zur Verfügung stehen, die in breiterem Umfang noch schützen als 70%.
Ihr heilbringender Impfstoff richtet sich gegen das sogenannte humane Papillomvirus HPV. Würden Sie uns bitte kurz erklären, was darunter zu verstehen ist?
Also es sind bestimmte Typen von humanen Papillomviren, die ganz spezifisch durch Sexualkontakte übertragen werden. Und hier sind es vor allem die Typen 16, die in etwa gut 50% der Gebärmutterhalskrebse vorliegen, und 18, die in etwa 20% vorliegen. Darüber hinaus besteht aber eine gewisse Kreuzreaktion mit 3 weiteren Typen, die auch beim Gebärmutterhalskrebs eine gewisse Rolle spielen, 31, 33 und 45, sodass wir eigentlich davon ausgehen, dass der Impfschutz zurzeit etwa gegen 80% der Gebärmutterhalskrebserkrankungen vorliegen dürfte. Das muss allerdings in der Zukunft noch klar bestätigt werden.
Ab welchem Alter würden Sie, Herr Professor, den Zeitpunkt für eine Impfung empfehlen?
In der Regel wird heute empfohlen, im Alter zwischen 9 und 12 Jahren, hier in Deutschland zum Beispiel zwischen 12 und 17 Jahren, was ich für relativ spät halte. Also ich würde in die Altersgruppe zwischen 9 und 12 Jahren ganz besonders geeignet halten für die Impfung.
Kann sich denn jedes Mädchen, jede Frau die HPV-Impfung finanziell leisten, auch in Ländern, sagen wir, der sogenannten Dritten Welt?
Leider ist der Impfstoff außerordentlich teuer und im Augenblick für viele Bereiche der Dritten Welt wirklich unerschwinglich. Ich habe gerade heute Morgen erst gesehen, dass eine der Firmen, die den Impfstoff herstellt, über eine internationale Allianz für die Immunisierung in Genf Impfstoffe zur Verfügung stellt, die vermutlich nur $5 pro Impfung kosten werden. Das wäre natürlich ein gewaltiger Fortschritt, wenn sich das so bestätigt, wie heute die Meldung durch kam. Denn dann würden in der Tat ein großer Teil der Bevölkerung geimpft werden können, die für diese Impfstoff in Frage kommt.
Gilt der von Ihnen entwickelte Impfstoff auch gegen männliche Krebserkrankungen?
Ja, er gilt auch gegen männliche Krebserkrankungen, und zwar in besonderer Weise gegen Krebserkrankungen der Aftergegend, auch in einem gewissen Umfang des Penis und darüber hinaus im hinteren Mundbereich, vor allem in den Mandeln. Hier ist der Impfstoff sicherlich sehr wirksam. Männer reagieren in gleicher Weise wie Frauen. Sie sind natürlich Überträger auch der Infektion. Im Prinzip, wenn wir nur Jungen impfen würden, würden wir wahrscheinlich einen gleichen oder fast noch einen besseren Effekt erreichen, als wenn wir nur Mädchen impfen.
Die Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen haben sich zwar deutlich verbessert, doch nach wie vor kann laut Statistiken jedenfalls jeder zweite Krebspatient nicht erfolgreich behandelt werden. Welche Erfolgsaussichten prognostizieren Sie für die Zukunft? Wird man eines Tages den Krebs ganz besiegen können?
Also den letzten Punkt kann ich nicht klar beantworten. Im Augenblick spricht nichts dafür, dass in einer absehbaren Zeitspanne dies geschehen kann, der Krebs also ganz besiegt werden kann. Ich gehe aber davon aus, dass vor allem in der Prävention, also in der Vorbeugung des Krebses, in Zukunft deutliche Fortschritte erreicht werden können. Vorbeugen ist immer besser als heilen und auch weniger kostenfordernd. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Krebsbehandlung noch deutlich in Zukunft verbessert werden kann. In welchem Umfang ist jetzt schwer vorauszusagen.
Welche Voraussetzungen benötigen Forscher in der heutigen Zeit, um große Entdeckungen, wie sie ihnen gelungen ist, zu realisieren?
Sie benötigen auf der einen Seite eine gute Förderung, auf der anderen Seite natürlich auch einen hohen persönlichen Einsatz und geeignete Möglichkeiten, ihre Forschung in einer guten Umgebung durchführen zu können.
Wie sieht es in der Praxis aus, Herr Professor? Welche charakterlichen Eigenschaften muss ein Forscher auf jeden Fall besitzen, um Erfolg zu haben?
Ich denke schon, dass unkonventionelles Denken, Präzision, Geduld und Beharrlichkeit ganz gewiss dazugehören. Die Beharrlichkeit ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, denn wir stehen heute, gerade die jungen Wissenschaftler stehen heute unter einem gewaltigen Druck, rasch und schnell und in besonders guten Journalen zu publizieren. Und das steht gelegentlich einem beharrlichen und langfristigen Forschungsprogramm entgegen. Also ich halte das für ganz wichtige Punkte.
Welchen Stellenwert messen Sie dem Zufall auf Ihrem Lebensweg bei?
Soweit es meinen persönlichen Lebensweg betrifft, eigentlich sehr wenig, messe ich einen geringen Stellenwert bei. Denn eigentlich waren unsere Forschungen relativ lange vorausgeplant und sind auch sehr kontinuierlich über Jahrzehnte verfolgt worden. Also es ist eigentlich hier vergleichsweise wenig der Zufall im Spiel gewesen.
Was ist dem Menschen Harald Zurhausen außer der Wissenschaft und Forschung noch wichtig?
Das sind eine ganze Reihe von Punkten. Ich bin auf der einen Seite ein leidenschaftlicher Tierfotograf. Ich liebe klassische Musik, übrigens in besonderer Weise auch italienische Opernarien. Und darüber hinaus bin ich ein großer Landschafts- und Gartenfreund und lese nicht zu viel, aber immerhin doch einiges. Und vor allem bin ich ein sehr intensiver Safari-Liebhaber. Das heißt, meine Frau stammt aus Südafrika. Wir sind eigentlich jedes Jahr in einem der afrikanischen Länder, wo wir 2 Wochen lang in eine der großen Wildernis-Safaris machen. Und das ist jedes Mal ein großes Erlebnis für uns beide.
Für Radio Vatikan eine wichtige Frage an Herrn Professor Zurhausen. Der Widerspruch zwischen dem, was Sie, Herr Professor, als junger Mensch im Religionsunterricht hörten und dem, was Sie aus den Naturwissenschaften erfahren haben, bedeutete Ihnen eine Herausforderung und bestimmte Ihr Denken, heißt es in einer Biografie über Sie. Glaube und Vernunft würden sich nicht widersprechen, betont Papst Benedikt XVI. Immer wieder. Sind Sie auch dieser Meinung?
Also Glaube und Vernunft, nach meiner Meinung, müssen sich nicht widersprechen. Allerdings gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten, die wissenschaftlichen Ergebnisse der heutigen Zeit, vor allem auch der Molekularbiologie und der Genetik, mit einigen der Glaubensgrundsätze in Einklang zu bringen. Und darüber in der Tat grübel ich sehr viel und habe auch darüber geschrieben, dass es hier eine Reihe von Punkten gibt, die Herausforderungen für das Denken darstellen. wenn Sie etwa die Berichte über die Wunder im Neuen oder im Alten Testament betrachten, ist das ein Punkt, der eigentlich nicht so ohne weiteres mit wissenschaftlichem Denken in Einklang zu bringen ist. Wenn man sich die Entstehung des Weltalls vor Augen führt, die ja auch heute auf einen Urknall zurückgeführt wird, die von dem Glauben als genialer Schöpfungsakt betrachtet werden, von der Wissenschaft eigentlich heute als ein noch unverstandenes Phänomen betrachtet werden, da sind auch einige Schwierigkeiten da, das über das gemeinsam zusammenzubringen. Es sind eine Reihe von Punkten, die hier intensiver Diskussion bedürfen und hoffentlich auch eine intensive Diskussion in der Zukunft finden.
Welche Visionen für die Zukunft hat ein Arzt und Forscher, der mit dem Nobelpreis für Medizin die höchste wissenschaftliche Anerkennung, die es gibt, erhalten hat, und der 20 Jahre lang das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg leitete und es zu einem der führenden Institutionen dieser Art in der Welt machte?
Also meine Vision für die Zukunft ist die, dass wir in verstärktem Umfang in der Lage sein werden, Krebs vorzubeugen. Ich gehe davon aus, dass wir können heute etwa 21% der weltweit auftretenden Krebserkrankungen mit Infektionen in Verbindung bringen. Ich gehe davon aus, dass dieser Anteil sich in Zukunft noch deutlich erhöhen wird, was allerdings intensive Forschung erfordert. Wenn wir in der Tat in der Lage sind, einen größeren Teil von Krebserkrankungen auf Infektionsereignisse, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegen, zurückzuführen, dann haben wir allerdings auch eine besonders gute Chance, weiter und verbessert Vorbeuge zu leisten. Vermutlich auch werden wir in der Lage sein, eine bessere Diagnostik, eine Frühdiagnostik besser durchzuführen und auch die Therapie für die Krebserkrankungen besser zu gestalten. Also ich sehe das als einen ganz besonders wichtigen Forschungssektor an. Und glücklicherweise, obwohl ich selber seit 8 Jahren emeritiert bin, habe ich hier immer noch die Gelegenheit, aktiv weiterzuarbeiten und sehe mit einem Team von jungen Leuten eigentlich unseren Ergebnissen täglich mit großem Interesse entgegen und hoffe, dass es in der Tat gelingt, uns oder anderen diese Zusammenhänge näher klarzustellen und zu belegen.
Nachtrag zu dieser Sendung. Professor Zuhausen legte 1955 das Abitur am Gymnasium Antonianum in Vechta ab. Er studierte Medizin an den Universitäten Bonn, Hamburg und Düsseldorf und wurde 1960 in Düsseldorf promoviert. Anschließend arbeitete er zunächst 2 Jahre als Medizinalassistent und danach 3 Jahre als wissenschaftlicher Assistent am Institut für medizinische Mikrobiologie der Universität Düsseldorf. Es folgten 3,5 Jahre an den Viruslaboratorien des Children's Hospital of Philadelphia. Zuhausen war zudem Assistent-Professor an der University of Pennsylvania. 1969 habilitierte er sich an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, wo er am Institut für Virologie arbeitete. 1972 wurde er als Professor auf den neu gegründeten Lehrstuhl für klinische Virologie an der Universität Erlangen-Nürnberg berufen. 2 Jahre später folgte er einem Ruf auf dem Lehrstuhl für Virologie und Hygiene an die Universität Freiburg. Von 1983 bis 2003 war Harald Zuhausen Vorsitzender und wissenschaftliches Mitglied des Stiftungsvorstandes in Heidelberg. Unter seiner Führung erweiterte das Krebsforschungszentrum erheblich seine Zusammenarbeit mit einzelnen Universitätskliniken. Sogenannte klinische Kooperationseinheiten sichern die Verzahnung von Grundlagenforschung und klinischer Medizin, um Forschungsergebnisse so schnell wie möglich in die Praxis zu übertragen. Zuhausens spezielles Forschungsgebiet war die Entstehung von Krebsarten aus Virusinfektionen. Bereits 1976 publizierte er die Hypothese, dass humane Papillomviren eine Rolle bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs spielten. Aus dem Verdacht wurde bald experimentell untermauerte wissenschaftliche Gewissheit. Anfang der 1980er Jahre konnte er mit seiner Arbeitsgruppe erstmals die Typen HPV-16 und HPV-18 des humanen Papillomvirus aus an Gebärmutterhalskrebs erkrankten Gewebe isolieren. Die Entdeckung des Auslösers der bei Frauen dritthäufigsten Krebserkrankung eröffnete völlig neue Perspektiven der Vorbeugung und Behandlung und führte letztlich zur Entwicklung von HPV-Impfstoffen, die seit 2006 verfügbar sind.
Sie hörten Menschen in der Zeit, Harald Zurhausen, Nobelpreisträger in Medizin. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.